Hallo und herzlich willkommen zum Contracting Cast. Heute zu den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Tobias Dvorschak.
Ich bin Dave Vellmert und wir befinden uns zum Zeitpunkt der Aufnahme unmittelbar vor den Wahlen. 31 Tage sind es noch, bis in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt wird. Und darüber wollen wir heute sprechen.
Genau, der 20. September ist der Tag der Wahl und wie bei vielen Landtagswahlen dieses Jahr geht es im Vorfeld hoch und runter, wenn man sich mit der Politik beschäftigt, mit den Zahlen beschäftigt und dem, was da so auf uns zukommt. In gewohnter Manier haben wir Wahlprüfsteine verschickt, wir haben Interviews geführt mit Spitzenkandidatinnen der Parteien, diejenigen, die dazu bereit waren. Und fassen diese Informationen für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier zusammen, damit Sie gut informiert einen Blick auf die contracting-relevante Politik in Mecklenburg-Vorpommern werfen können. Dave, wie waren denn die Resonanzen der Parteien auf unsere Anfragen? Mit wem haben wir gesprochen? Welche Interviews hören wir gleich?
Grundsätzlich bin ich ganz zufrieden, weil die Rückmeldequote sehr hoch war. Schade war, und das kann ich schon mal voranstellen, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir leider noch kein Interview mit der SPD führen können. Dort waren wir im Kontakt mit dem Büro von Manuela Schwesig, die amtierende Ministerpräsidentin. Aus terminlichen Gründen war es jetzt leider noch nicht möglich, mit ihr direkt zu sprechen. Aber wir sprechen oder Sie hören dann im Nachgang das Gespräch mit Wolfgang Waldmüller, dem energiepolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Dann die Spitzenkandidatin der Grünen, Claudia Müller, die ist aktuell, das ist ganz spannend, noch Mitglied des Deutschen Bundestages, tritt aber an zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Mit der haben wir eben auch sprechen können. Und mit Jakob Schirmer von der FDP. Das Gespräch hat jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht stattgefunden. Das wird aber stattfinden. Das werden wir dann am Ende hier einpflegen. Dafür hat uns die SPD genauso wie die FDP aber auch noch schriftliche Antworten gegeben auf die, wie du bereits erwähnt hast, eingereichten Fragen in Form der Wahlprüfsteine.
Genau. Du hast es schon gesagt, Mecklenburg-Vorpommern wird aktuell regiert von einer Koalition aus SPD und Die Linke mit der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die auch wieder antritt. Mecklenburg-Vorpommern hat etwas mehr als 1,5 Millionen Einwohner und liegt idyllisch an der Ostseeküste mit wunderschönen Küstenstädtchen und auch mit einer sehr bekannten Mecklenburger Seenplatte. Also viel Wasser, viel Land, viel Fläche. Wenn wir mal einen Blick werfen auf die Wahlumfragen, die ganz spannend zu beobachten sind, auch über die vergangenen Zeiträume, will ich das mal gerne tun. Also letzte Wahlumfrage, Prognose, die mir vorliegt, Erhebung ist vom 13.8. Die sieht die SPD, die regierende Ministerpräsidentin, stellt bei 29%. Das sind fast 11 Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl 21. Die Linke mit einem leichten Plus von etwas über 1%, die CDU bei 10%, das ist ein bisschen mehr als 3 Prozentpunkte weniger. Die Grünen, die schwanken um die 5%-Hürde, die sind aktuell im Landtag mit 6,3%. In manchen Prognosen sehen sie unter den 5%, manche drüber. Genauso spannend wird es für das BSW und die FDP. Die FDP ist jetzt knapp im Landtag, 5,8%. Die wird in vielen Wahlprognosen deutlich unter der 5%-Hürde gesehen. Das BSW ist um die 4%. Also das sind ganz, ganz spannende Ergebnisse, die dahinter stehen und die dann möglicherweise, die dann auch sehr, sehr sicher, je nachdem, wie es am Wahlabend ausgeht, ganz erhebliche Auswirkungen auf mögliche Regierungskoalitionen haben. Denn auf Platz 1 mit großem Abstand eben die AfD 36% mit einem Plus von fast 20 Prozentpunkten gegenüber vor 5 Jahren.
Ja, insbesondere bangen ja die Grünen und die FDP auch um den Einzug, ne? Und wie du schon richtig sagst, also wird damit, wenn damit Regierungskonstellation nochmal eröffnet oder eben auch nicht. Also das wird wirklich sehr, sehr spannend. Ich drücke beiden die Daumen, dass sie das schaffen. Aktuell sieht es ja so aus, dass die Grünen den Einzug für sich sichern können. Die Auswirkungen, die dann auf die Unternehmen, die bei uns auch organisiert sind, zukommen werden, die habe ich unter anderem ja auch noch diskutiert, das haben wir noch gar nicht erwähnt, mit der
Ah ja.
Geschäftsführerin der Stadtwerke Ludwigslust Grabow, mit der Viola Bord. Das war auch ein sehr spannendes Gespräch. Das werden wir hier nach unserem Austausch dann auch entsprechend einpflegen. Und da können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann auch gerne nochmal ja, etwas lauschen und dem Gespräch beiwohnen. Die hat sich nämlich auch intensiv schon mit den Fragen beschäftigt, was denn perspektivisch auf Ihr Unternehmen zukommt und wie man vor allem auch Prozesse beschleunigen kann.
Okay, Dave, dann lass uns mal einen Blick auf die Wahlprüfsteine werfen. Du hattest gesagt, wir haben bisher vorliegen Rückmeldungen der SPD und der Freien Demokraten. Das Dokument stellen wir auf unserer Internetseite zur Verfügung. Sie finden auch einen Link in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn du mal ganz grob zusammenfasst, wie blicken die Parteien auf Contracting?
Insgesamt sehr, sehr positiv. Immer wieder hervorgehoben wird die Möglichkeit, Sektoren im Quartier zu koppeln. Da gibt es ja im Prinzip wenig Unterschiede zwischen den Parteien. Besonders hervorgestochen ist allerdings die FDP, die dann nochmal unterstrichen hat, dass sie vor allem durch Förderprogramme, Musterverträge und Vergabeleitfäden gezielt Contracting als Geschäftsmodell unterstützen möchte. Aber die Grünen haben sich auch sehr positiv geäußert. Das werden sie in der Interviewsequenz dann auch wahrnehmen, erkennen, genauso wie die SPD Contracting-Lösungen im Vergleich zu anderen Finanzierungsformen als eben auch konkurrenzfähiges Preis-Leistungs-Angebot an und als entscheidendes Geschäftsmodell, um eben auch vor Ort dezentral die Wärmewende umsetzen zu können.
Allerdings ohne da gezielte Förderungen oder Unterstützungsmaßnahmen in den Blick zu nehmen, ne?
Genau, also das, was ich von der SPD wahrgenommen habe, sind dann vor allem Landesförderprogramme zur energetischen Sanierung, also wo sie den Fokus drauf gesetzt haben. Genau, das ist wichtig. Ansonsten überraschend finde ich, dass Grüne und CDU in vielen Punkten viel Übereinstimmung haben. Auch das werden Sie in den Interviews dann sicherlich raushören können. Es liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass den Parteien, die hier an den Start gehen, natürlich auch bewusst ist, welche landespolitischen Hebel noch nicht voll ausgeschöpft sind und welche Möglichkeiten das Land Mecklenburg-Vorpommern überhaupt auch hat, vielleicht eigene erzeugte Strommengen dann auch zu nutzen oder vielleicht Geothermiepotenziale zu heben vor Ort. Und es wäre auf der anderen Seite auch überraschend, wenn sie da stark auseinandergehen würden. Die Frage ist, glaube ich, nur, mit welchen Geschäftsmodellen man hier vor Ort ins Quartier und in die Wohnung geht und wie stark sich dann vielleicht die Ideen auch zu den Förderprogrammen im Detail dann unterscheiden.
Ja. Dann bleibt mir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Freude mit den Interviews zu wünschen. Viele erkenntnisreiche Minuten. Und wenn Sie in Mecklenburg-Vorpommern wahlberechtigt sind, gehen Sie zur Wahl.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche unseren Mitgliedsunternehmen, die ihren Sitz in Mecklenburg-Vorpommern haben und auch denjenigen, die in Mecklenburg-Vorpommern Projekte realisiert haben und auch noch realisiert werden, dass sie zufrieden sind mit dem, was dann die neue Regierung auf ihre energiepolitische Agenda setzt, und hoffe auch im Sinne unserer Branche, dass es, wie du immer so schön sagst, viele weitere gute Contracting-Projekte auch in Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern geben kann.
Auf jeden Fall. Herzlichen Dank, Dave. Herzlichen Dank Ihnen, meine Damen und Herren. Und bis zum nächsten Mal.
Ich darf jetzt sprechen mit Viola Bortsch, der Geschäftsführerin der Stadtwerke Ludwigslust Grabow. Sie sind seit 2018 Mitglied bei uns im Verband und natürlich nicht das einzige Stadtwerk, aber eins, was ich jetzt wieder im Blickfeld habe, gerade mit Blick auf die Wahl, die am 20. September in Mecklenburg-Vorpommern stattfindet. Es wird nämlich ein neuer Landtag gewählt. Und Sie sind ja einer der entscheidenden und zentralen umsetzenden Akteure vor Ort. Das haben wir gerade auch schon besprochen in puncto Wärmeplanung. Da wollen wir vielleicht gleich nochmal näher drauf eingehen. Am Anfang würde ich Sie darum bitten, erzählen Sie doch mal kurz von sich. Worin liegt Ihre Kernkompetenz als Stadtwerk und welche Versorgungslösungen wurden von den Kunden in den letzten Jahren vielleicht am häufigsten oder besonders stark nachgefragt?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Stadtwerke sind ein kommunales Querverbundunternehmen. Wir versorgen die Menschen hier in Ludwigslust, den Grabow und dem Umland mit Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme. Also das ist die klassische Daseinsvorsorge und das ist auch unser Kern. Wir sind also nah an den Menschen, wir kennen unsere Region und wir sind hier der verlässliche Partner. Was sich in den letzten Jahren deutlich verändert hat, ist die Nachfrage. Unsere Kunden, ob es Privathaushalte, Gewerbe oder auch die kommunale Verwaltung ist, fragen zunehmend nach klimafreundlichen und bezahlbaren Versorgungslösungen. Und da kommen unsere neuen Produkte wie E-Mobilität, dem Mieterstrom, dem dynamischen Tarif und natürlich auch der Transformationsprozess für erneuerbare Energien als auch für die Wärmewende ins Spiel. Und das betrifft auch zunehmend dann eben die Wärme. Die Leute wollen wissen, wie heize ich morgen? Na, was passiert mit meiner Gasheizung? Gibt es neue Alternativen, die bezahlbar und verlässlich sind? Und hier sehen wir persönlich ganz genau unsere Chance als Stadtwerk. Wir haben uns im September 2024 in unserer Gesellschafterversammlung diesen Transformationsprozess offiziell beschlossen und damit auf den Weg gemacht. Wir bauen ein grünes Wärmenetz auf und haben auch einen Zuwendungsbescheid des Landes erhalten und entwickeln parallel erneuerbare Energienprojekte in der Region, um perspektivisch dann eben Strom und Wärme und in Sektorenkopplung alles aus einer Hand anzubieten. Also, unsere Kernkompetenz liegt ganz klar in der reinen Versorgung, nicht nur in der reinen Versorgung, sondern eben zunehmend in der integrativen Energielösung, das, was die Leute heute wollen. Wir denken Strom und Wärme zusammen. Ich glaube, das ist auch sehr entscheidend. Wir verbinden Erzeugung, Netz und Verbrauch. Und wir tun das als kommunales Unternehmen. Das sind wir damit der Region verpflichtet und fördern damit natürlich auch regionale Wertschöpfung.
Gerade dieses breite Produktportfolio, das ist schon sehr interessant und, glaube ich, aber auch wichtig und trägt sozusagen der Gegenwart und den Anforderungen, die jetzt vor uns stehen, auch für die nächsten Jahre Rechnung, was eben auch die Nachfrage angeht auf Kundenseite, aber auch das, was sich die Politik zumindest auf Bundesebene ja überlegt hat und auch immer wieder überlegt. Wie sieht das denn vor Ort aus? Erfahren Sie eher Rückenwind oder Gegenwind von der Seite der Landesregierung bei Ihnen in Mecklenburg-Vorpommern, wenn es um diese Wärmeprojekte geht, die Sie gerade schon beschrieben oder skizziert haben?
Das ist eine ehrliche Frage und eine ehrliche Antwort ist beides. Und das ist auch Teil des Problems. Auf der einen Seite erleben wir durchaus Rückenwind. Das Land Mecklenburg-Vorpommern bereitet ja ein Landesklimaschutzgesetz mit dem Ziel vor, der Netto-Treibhausgasneutralität bis 2040. Und unser Fernwärmeprojekt hat Fördermittel erhalten und im März 2025 haben wir eine Behördenkonferenz durchgeführt, in der Trassenverläufe mit den Trägern, öffentliche Belange, einschließlich des Landkreises Ludwigslust-Parchim abgestimmt wurden. Auch die Stadt Ludwigslust hat ein Eigeninteresse ja signalisiert, insbesondere mit der Schaffung auch der kommunalen Wärmeplanung und Fernwärme auch für neue Baugebiete bereitzustellen. Das sind alles positive Signale, die wir wahrnehmen. Aber auf der anderen Seite erleben wir auch erheblichen Gegenwind. Und der kommt nicht aus einer bewussten politischen Entscheidung, sondern aus dem System selbst. Ne? Also die Genehmigungsverfahren sind viel zu lang, viel zu komplex. Unsere erneuerbaren Energieprojekte, ob es in Grab oder in Ludwigslust sind circa seit 2017 in der Entwicklung. Und dann sind sie wieder in der regionalen Planung Bestand. Dann fallen sie wieder 2025 raus. Also wir sprechen also von fast einem Jahrzehnt Vorlauf, bevor eine einzige Anlage wirklich steht. Und dann fehlt natürlich auch schließlich die Akzeptanz. Also wenn man natürlich so lange daran plant und mitwirkt, und dann gibt es natürlich genau den Gegenwind, von dem Sie gerade sprechen. Ne? Und dann gibt es auch noch die Verunsicherung durch wechselnde politische Signale. Ne? Wenn die eine Partei sagt, wir brauchen 2,1% der Landesfläche, zum Beispiel auch für Windenergie, wie das Windenergieflächenbedarfsgesetz vorsieht. Und die nächste Festlegungskarte des Regionalen Planungsverbandes sieht wieder nur eine Fläche von 1,4% reduziert dann vor. Und dann ist das für uns als Stadtwerk und vielleicht auch Investor dann ein Problem. Ne? Also wir können nicht Millionen investieren, weder in Energie noch in Wärme, wenn sich die Spielregeln während des Spiels ändern. Das ist einfach so, ne? Also kurz gesagt, der politische Wille ist, glaube ich, da auf dem Papier. Aber die praktische Umsetzung wird durch Bürokratie, Verfahrensdauer und mangelnde Kohärenz, sprich also Einheitlichkeit, Schlüssigkeit zwischen Bundes-, Landes- und Regionalplanung massiv gebremst. Und wir bräuchten weniger politische Reden, sage ich jetzt mal. Wir bräuchten mehr diesen operativen Rückenwind im Alltag.
Ja, gerade diese langen Genehmigungsverfahren, das ist immer wieder was ich auch mitgeteilt bekomme, unabhängig jetzt von Mecklenburg-Vorpommern, führt zu auch teilweise hohen Vorfinanzierungszinsen und natürlich auch, das haben Sie auch angesprochen, zu mangelnder Akzeptanz in der Bevölkerung. Und gerade das ist ja eben sehr wichtig. Also rein technisch sind Sie ja dazu in der Lage, die Wärmewende zu gestalten. Das haben Sie ja eben auch schon mit Ihren Lösungen, die Sie skizziert haben, dargelegt. Aber am Ende brauchen Sie natürlich auch Kundinnen und Kunden, die diese Lösung nachfragen, die Verständnis dafür haben und auch gerne mitmachen wollen. Und wenn Sie, also Sie haben ja gerade schon vieles beschrieben, da Sie vielleicht noch mal eins raussuchen möchten, was würden Sie sagen, ist aktuell die größte Hürde bei der Umsetzung der Wärmewende? Also was bremst Sie von den Dingen, die Sie benannt haben, aktuell am meisten aus? Und was müsste dann im Umkehrschluss die nächste Landesregierung anders machen, um Ihnen da zu helfen oder um Ihnen diese Hürde zu nehmen?
Okay, wenn ich eine einzige Hürde benennen würde, dann ist es die fehlende Synchronisation zwischen Planung, Genehmigung und Finanzierung. Sie sagen es schon, auch Finanzierung ist ein großes Thema in einem stark volatilen Markt. Also Zinsen steigen, Preise steigen, wir kriegen nicht mehr genug Fachkräfte, all diese Sachen spielen ja immer rein. Also es muss erstmal eine Synchronisation stattfinden, dass die Planung auch wirklich auf einer sicheren Grundlage besteht, dass wir damit weiterarbeiten können. Also diese drei Zahnräder greifen bei uns nicht ineinander und das kostet Zeit, Geld und Nerven. Und lassen Sie sich das konkret machen. Die kommunale Wärmeplanung, hatten wir vorhin schon mal im Gespräch, ist politisch gewollt. Die SPD nennt sie zum Beispiel auch einen Meilenstein. Und auch in unserer Gesellschaft der Versammlung wurde sie betont, dass die Stadtwerke unbedingt in diesem Dialog eingebunden werden müssen. Das ist richtig, aber die Wärmeplanung allein baut noch keine Leitung und heizt noch kein Haus. Und zwischen dem Plan und der fertigen Fernwärmeleitung liegen Leistungsphasen, Behördenkonferenzen, Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange, Naturschutzgutachten und Fördermittelbewilligung. Und jeder einzelne Schritt hat seine Berechtigung, aber in der Summe dauert es einfach viel zu lang. Und was die nächste Landesregierung konkret anders machen müsste, drei Dinge vielleicht. Erstens, klare Zuständigkeiten. Es hilft mir halt nicht, wenn ich für Energiethemen innerhalb der Landesregierung nicht weiß, welches Ministerium dafür zuständig ist. Wenn ich als Geschäftsführerin nicht klar sagen kann, ist es das Wirtschaftsministerium, ist es das Umweltministerium oder das Innenministerium, dann kostet das wertvolle Zeit. Zweitens, Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Das betrifft sowohl unsere Wärmeleitung als auch die erneuerbaren Energieprojekte. Die fachaufsichtlichen Verfügungen des Ministeriums zur Umsetzung der Windenergie an Landgesetzes oder so waren ein guter Schritt, aber wir brauchen verbindliche Fristen für behördliche Stellungnahmen und eine echte Digitalisierung des Verfahrens. Also auch daran hapert es ja, mal wird was digital gesendet, mal wieder nicht, mal ist es analog, mal ist es digital. Also auch diese Sachen braucht es einfach eine ganz konkrete Beschleunigung und ein ganz klares Verfahren. Und drittens, vielleicht als letztes, dass eine konsistente Förderstrategie dann eben auch aufgelegt wird, weil es gibt Bundesmittel, es gibt Landesmittel, es gibt EU-Mittel. Aber die Antragsverfahren sind wahnsinnig unterschiedlich, die Laufzeiten passen nicht zusammen und die Förderbedingungen ändern sich. Also ich wünsche mir da an der Stelle eine Art so One-Stop-Shop auf Landesebene, also und der kommunalen Versorger, die uns tatsächlich hilft, die richtige Förderung zum richtigen Zeitpunkt dann auch zu bekommen, auszuwählen und dann auch zu beantragen. Also da fehlt mir komplett die Transparenz. Und wie gesagt, das wäre so mein Wunsch, auch jetzt in diesem Wahlkampf, dass da auch konkret ein Augenmerk drauf gelegt wird. Ich glaube, das sind die größten Hemmnisse an der Stelle.
Und jetzt haben Sie auch schon, das finde ich ziemlich gut, ein paar Lösungen bzw. Wünsche und Vorschläge geäußert. Gibt es darüber hinaus noch, ich nenne das mal ganz allgemein, Rahmenbedingungen, die es aus Ihrer Sicht braucht, damit Contracting-Lösungen, Quartierslösungen noch schneller umgesetzt werden können? Oder würden Sie sagen, das bleibt bei den zwei, dreien, die Sie gerade vorgestellt haben, wozu ja auch die Digitalisierung des Verfahrens gehört?
Das ist ja eine ganz zentrale Frage, denn die Wärmewende wird ja nicht flächendeckend mit Einzellösungen gelingen und schon gar nicht im ländlichen Raum. Also Quartierslösungen und Contracting-Modelle sind Schlüssel und gerade für kommunale Stadtwerke wie uns. Das ist einfach so. Und was wir konkret brauchen, lässt sich, glaube ich, in vier Punkten zusammenfassen. Erstens, wir brauchen Investitionssicherheit. Also Fachverbände wie der WDEW hat es ja zutreffend formuliert, die Transformation erfordert in den kommenden zwei Jahrzehnten erhebliche Investitionen. Das sehen Sie, das sehen wir. Und kommunale Unternehmen müssen in die Lage versetzt werden, Zugang zu Finanzierung zu erhalten. Und das kann nicht nur normal die Hausbank sein. Für uns heißt das, wir brauchen verlässliche Förderzusagen, die über eine Legislaturperiode auch hinausreichen. Das gilt für erneuerbare Energien. Da kostet eine Windenergieanlage 5,2 Millionen Euro und unser Fernwärmeprojekt bewegt sich im Bereich von über 6 Millionen Euro Zuwendung. Und das ist keine Summe, die man auf Basis einer Legislaturperiode mal eben investiert. Insofern brauchen wir da Investitionssicherheit. Die SPD zum Beispiel hat auf Bundesebene den Deutschlandfonds mit dem Startkapital von 100 Milliarden Euro vorgeschlagen, der auch in Strom- und Wärmenetze investiert werden soll. Das ist der richtige Ansatz, aber wir brauchen Klarheit, wie kommunale Stadtwerke in MV davon auch profitieren können. Das ist eben, wie finden wir den richtigen Zugang? Gibt auch einen Vorschlag von der FDP, das Bürgschaftsprogramm für den Bau von kleinen Wärmenetzen, um kleinen Versorgern die Aufnahme von Investitionskrediten zu ermöglichen. Auch das ist ein guter Gedanke, der uns direkt helfen würde. Zweitens, Regulierung, die Investitionen ermöglicht. Also nicht dieses Hin und Her. Die Verteilnetzbetreiber, so wie wir es auch sind, wir sind eben auch Versorger, wir sind Messstellenbetreiber, wir sind auch Netzbetreiber, die sind von der Herkulesaufgabe. Und die Regulierungskammer muss ein System schaffen, das wieder Investitionen ermöglicht und nicht zusätzlich erschwert. Und das betrifft insbesondere die Höhe der Kapitalverzinsung und die Anerkennung der Investitionskosten in den Netzentgelten. So, drittens haben wir auch vorhin einmal angesprochen, Technologie offen, aber mit klaren Rahmen. Also ich bin sehr dafür, dass wir Technologie offen planen. Das habe ich ja vorher gesagt. Es wird nicht immer Einzellösungen oder es muss auch mal eine komplexere Lösung geschaffen werden. Aber ob Wärmepumpe, Biomasse, Tiefengeothermie oder auch Abwärme. Es muss hier ein regionaler Fokus und die regionale Wertschöpfung auch hier die Möglichkeit haben, sich zu etablieren. Und wenn das gute Lösungen sind, dann müssen die auch tatsächlich den Vorrang kriegen. Abhängigkeiten hatten wir nun lang genug. Also unsere Konzeptstudie mit der Abwärme, der thermischen Abfallentsorgung zeigt, dass wir eine realistische Option für unser Fernwärmenetz haben. Als langfristige Zieloption mit der tiefen Geothermie stärkt zusätzlich das Fernwärmenetz. Aber Technologieoffenheit darf nicht heißen, dass es keine Orientierung mehr gibt, dass die Leute eben ganz klar, wenn sie mit einer kommunalen Wärmeplanung im Einklang ist, dass dann auch eine Technologie vorgegeben werden kann. Und Kommunen und Stadtwerke brauchen da klare Leitplanken, innerhalb der sie dann halt planen können, ne? So, und viertens, dann der letzte Step ist natürlich auch, was wir zunehmend halt merken, die Bürgerbeteiligung als Akzeptanzbaustein. Weil wir jetzt so viel aufgemacht haben, Blumensträuße mit Technologie offen, wir diskutieren uns tot, funktionieren dann Quartierslösungen nur noch mit den Menschen und nicht gegen sie. Ne? Also deshalb setzen wir auch ganz bewusst auf diese regionale Zusammenarbeit, mit örtlichen Playern und wenn möglich natürlich auch mit Bürgerbeteiligungsmodellen, weil leider tragen wir ja das auf dem Rücken aus dann und wir sind der Letzte, das Gesicht zu dem Bürger. Und bei unseren erneuerbaren Energieprojekten arbeiten wir in Teilen auch mit der WEMAG oder mit der MEA Energieagentur Mecklenburg-Vorpommern zusammen und wollen natürlich dann auch Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich finanziell zu beteiligen. Und das Land Mecklenburg-Vorpommern hat mit dem Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz natürlich bereits ein gutes Instrument geschaffen. Aber die nächste Regierung muss und sollte das unbedingt weiterentwickeln und idealerweise auch sinnvolle Energiesharing-Modelle dann ergänzen.
Gibt es über die Punkte hinaus noch vielleicht auch was Persönliches, was Sie sich für die Wahl wünschen? Abschließend gefragt.
Ja, ich glaube, drei Dinge würden mir auf Anhieb einfallen, die mir ganz besonders am Herzen liegen. Fachkräfte. Also überall diese Technik und Regulierung vergessen wir manchmal, dass die Transformation von Menschen gemacht wird. Wir brauchen also Ingenieure, Strategen, Netzmeister, Anlagenmeister, Mechaniker, Energieberater, IT-Fachkräfte und die werden hier im ländlichen Raum einfach immer knapper. Die Qualität und Verfügbarkeit der Bewerber sinkt ständig. Also insofern, dieses Problem, glaube ich, betrifft nicht nur Stadtwerke Lucisus Grabo GmbH, sondern ganz viele. Wir brauchen dafür bessere Bildung und auch wieder bessere Ausbildungsbedingungen, dass Ausbildung nicht also vor Ort stattfindet, dass junge Leute Fahrkostenzuschüsse, Azubi-Wohnheimplätze und sowas alles problemloser bekommen. Also es müssen attraktive Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit junge Menschen einfach wieder in der Region bleiben und nicht nach in die Großstädte wie Hamburg und Berlin abwandern. Und wie gesagt, SPD hat da ja auch einen kleinen Vorstoß gemacht, verspricht 1000 neue Wohn- und sanierte Wohnheimplätze für Auszubildende. Die bräuchten wir gar nicht, wenn die hier konkret wieder vor Ort ausgebildet werden. Also insofern ein guter Gedanke. Aber ich denke mal, wir sollten, glaube ich, auch da wieder ein bisschen dezentral das bearbeiten und sehen, damit wir da einfach weiterkommen. Zweitens. Ich wünsche mir auch, Sie haben es vorhin gefragt, haben wir auch Gegenwind, ich wünsche mir auch Wertschätzung für kommunale Stadtwerke. Also wir sind keine Konzerne, wir sind keine Start-ups. Auch Sie haben erst mal geschluckt, als ich Ihnen gesagt habe, es ist unsere Kernkompetenz, wie viele Medien, wie viele Produkte wir anbieten, wie viel Vielfalt da drin steckt. Und wir sind die Infrastruktur vor Ort. Wir halten diesen Laden hier am Laufen, jeden Tag, bei jedem Wetter und auch an Feiertagen. Und wie gesagt, da braucht es einfach Rückenwind für kommunale Versorger, damit auch die Betreiber der kritischen Infrastruktur sich wieder besser verzahnen können, damit da Zeit für ist. Und das ist richtig und das wäre wichtig. Aber es muss auch heißen, dass bei der politischen Entscheidung frühzeitig wir dann auch eingebunden werden, damit wir da an der Stelle auch ein Statement zu abgeben können und nicht die Verordnung steht und wir sie dann nur noch umzusetzen haben. Das passt. Passt einfach nicht. Ja, drittens, was ist mir noch persönlich wichtig? Ich glaube, Ehrlichkeit im Wahlkampf. Diese Transformation und Energiewende ist komplex, sie ist teuer und sie braucht Zeit. Und es hilft wirklich niemanden, wenn Parteien im Wahlkampf entweder alles versprechen oder alles in Frage stellen. So muss ich es mal einfach auf den Punkt bringen. Die AfD will den unkontrollierten Ausbau der Windenergie stoppen und die Klimaschutzpolitik komplett beenden. Wenn das umgesetzt würde, wären unsere gesamten Investitionen in erneuerbare Energien und grüne Wärmenetze gefährdet und damit auch Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung. Und umgekehrt wünsche ich mir natürlich auch von den Befürwortern der Energiewende, dass sie ehrlich sagen, dass das was kostet, dass das lange dauert und welche Zielkonflikte es dann halt eben auch gibt. Das schafft eben auch in Mecklenburg-Vorpommern mehr Transparenz, auch wenn wir heute schon Vielfaches an Strom mehr verbrauchen. Aber das ist einfach schon eine enorme Leistung. Aber im Wärme- und Mobilitätsbereich sind die EEE-Anteile noch marginal und demzufolge brauchen wir weiterhin diese Hebel zur Dekarbonisierung und da braucht es einfach wirklich die politische Unterstützung. Also vielleicht zusammengefasst, eine Landesregierung, die sagt, kommunale Stadtwerke sind Schlüsselakteure der Energiewende, das würde uns schon gut helfen und sie schafft Rahmenbedingungen, damit wir unsere Arbeit gut machen können.
Ein schönes Schlusswort, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Ich darf mich an der Stelle ganz herzlich bedanken, vor allem auch für diese ehrlichen Eindrücke, für Ihre Perspektive. Und ich glaube, dass das diese Folge hier durchaus sehr bereichert, indem wir eben nicht nur mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien sprechen, sondern eben auch mit Mitgliedsunternehmen vor Ort, die auch nochmal vielleicht den einen oder anderen Spiegel, darf jetzt
Der
sprechen mit
Landesregierung
Claudia
vorhalten und
Müller.
der
Sie sind
zukünftigen Landesregierung
aktuell
und die eine oder andere Idee
Bundestagsabgeordnete
mit auf
für
den
die
Weg geben.
Fraktion
Vielen
Bündnis
Dank.
90 Die
Das
Grünen.
war Viola
Sie
Bauer
haben
von den
schon viele
Stadträten. Gute
verantwortungsvolle
Grüße nach Hamburg.
Positionen inne gehabt. Ich glaube, ich werde dem nicht ganz gerecht, aber so ein, zwei möchte ich erwähnen. Sie waren vor allem 2024 bis 25, wenn ich richtig informiert bin, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und ja.
Eigentlich Bund, also eigentlich Landwirtschaft und dann zusätzlich kam Bildung und Forschung.
Ah,
Mit dem
ja.
Bruch der Ampel hat Cem Özdemir ja ein zweites Ministerium über und ich auch. Und wir haben das dann beides
Ah.
parallel gemacht.
Also Sie haben das gerade richtig korrigiert, im Prinzip in der Zeit zweimal die Funktion einer parlamentarischen Staatssekretärin inne gehabt, im Bundesministerium für Landwirtschaft und im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Eine sehr bewegende Zeit, denke ich, für uns alle. Also vor allem, ich kann das nur aus der Energieperspektive beurteilen. Unter Robert Habeck wurden ja doch viele Reformen und Gesetze novelliert, denke auch viel zum Guten. Aber da soll es jetzt ja heute gar nicht drum gehen. Es soll vor allem um Sie gehen, um Ihre Ideen, um Ihre ja, Lösungsvorschläge. Aktuell den Bogen wollte ich sozusagen nochmal spannen, sind Sie parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion. Von daher haben Sie wieder eine verantwortungsvolle Aufgabe und hier haben wir den roten Faden. Aber heute sprechen wir, weil Sie Spitzenkandidatin sind für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Ich hoffe, dass ich Ihrer Vita halbwegs gerecht geworden bin. Wenn Sie möchten, können Sie noch ein, zwei Sätze ergänzen und dann gehen wir auch direkt rein mit den Fragen.
Ich könnte es jetzt noch komplizierter machen und sagen, ich habe sogar im Bundeswirtschaftsministerium angefangen als maritime Koordinatorin, bevor ich dann abgeworben wurde. Also es waren sogar drei Ministerien in der letzten Legislatur. Aber ja, es war eine sehr, sehr spannende Zeit, gerade mit Blick auf Klima- und Energiepolitik. Und das beschäftigt Mecklenburg-Vorpommern auch.
Sehr gut, da haben Sie schon die gute Überleitung gemacht. Mich interessiert natürlich, oder nicht nur mich, sondern ich frage ja für unsere Mitgliedsunternehmen, was denn aus Ihrer Perspektive, wenn Sie sich die aktuelle Landesregierung anschauen, die drei größten Kompromisse gewesen sind, insbesondere mit dem ja, Blick oder mit der Einschränkung Gebäude, Wärme, kommunale Energieversorgung, um das ein bisschen einzugrenzen.
Also man muss grundsätzlich sagen, dass die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern sowohl die jetzige als auch die davor das Thema Klimaschutz, Ausbau erneuerbare Energien, Wärmewende überhaupt nicht ernst genommen hat. Wir haben jetzt aktuell ja eine rot-rote Landesregierung, die sich eigentlich im Koalitionsvertrag ausgegeben hatte, auf das Klimaziel 2040 zu vereinbaren. Sie haben jetzt ein Klimaschutzziel von 2045 verabschiedet, also ein Zeichen der eigenen Untätigkeit, denn das ist jetzt auch erst in der letzten Landtagssitzung dieser Legislatur beschlossen worden. Also ein Gesetz zum Thema Klimaschutz ist erst jetzt beschlossen worden. Wir haben damit auch erst jetzt eine landesrechtliche Grundlage überhaupt für die Wärmeplanung. Das heißt, das alles, was andere Bundesländer bereits geschaffen hatten, ist hier versäumt worden. Wir sind beim Thema Genehmigung von Windkraftanlagen Schlusslicht im Bundesvergleich. Wir sind eines der Länder mit den geringsten Zubauzahlen im Windkraftbereich. Wir bewegen uns im Bereich der Solaranlagen immer noch in Zielabweichungsverfahren, weil unser Landesentwicklungsplan und nicht erneuert wurde, dass auch das Ende dieses Jahres müsste erneuert werden. Also ganz viele Grundlagen, die wir zum Thema Energiewende und eben auch im Bereich kommunale Wärmeplanung brauchen, hat diese Landesregierung nicht ge geschaffen. Also drei zu nennen. Wir haben eigentlich, ist da nichts passiert, muss man ehrlich sagen. Und wir müssen jetzt aufholen. Wir haben eigentlich sehr, sehr gute Bedingungen und die Kommunen haben sich auch auf den Weg gemacht, Rostock zum Beispiel. Also der Wille ist da, die Erkenntnis ist da und die Landesregierung muss es jetzt einfach nicht mehr blockieren, sondern vorangehen.
Thema Wärme und Wärmewende wurde ja jahrelang stiefmütterlich behandelt in vielen Bund oder in allen Bundesländern eigentlich und auch auf Bundesebene, das kann man nicht anders sagen. Von daher sind das, denke ich, wichtige Punkte, die Sie ansprechen, gerade auch wenn es dann um die konkrete Umsetzung geht, was Sie am Beispiel des Wärmeplanungsgesetzes dann deutlich gemacht haben. Welche energiepolitischen Gestaltungsmöglichkeiten hat denn das Land Mecklenburg-Vorpommern aus Ihrer Sicht? Und welche wollen Sie und insbesondere die Grünen vor Ort dann auch konsequent nutzen?
Also am allerwichtigsten wäre jetzt wirklich erstmal die Weiterentwicklung des Landesentwicklungsplanes, weil den brauchen wir mit Blick auf alle weiteren Entwicklungen. Das heißt, das wäre Schritt eins. Das zweite wäre dann, dass erneuerbare Energienetze, Speicher, Verbrauch und auch dann Gebäudesanierung nicht mehr getrennt, sondern gemeinsam gedacht werden. Es braucht einfach Klarheit, wo was geplant wird und dann, was man auch für Infrastruktur braucht. Denn daran krankt es ja an vielen Stellen. Das heißt, das ist ganz entscheidend. Mit Blick auf Wärmewende, wir hätten uns gewünscht, dass bereits im jetzigen Gesetz eine zentrale Landeskoordinierungsstelle verankert gewesen wäre. Das ist leider nicht so. Das braucht es, um eben genau diese systemische und gemeinsame Planung voranzutreiben. Und es braucht einen Dialog mit den Netzbetreibern, mit Planungsfirmen, mit Kommunen, mit Unternehmen, mit allen Akteuren in diesem Bereich, damit man dann auch sieht, wo stehen wir, was wird gebraucht und eben nicht nur aus einer Perspektive, sondern aus allen Perspektiven. Die Energiewende, die Klimawende, die Wärmewende, das kann alles nur gelingen, wenn die Akteure auch zusammenspielen und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht. Denn das sehen wir auch an Stellen. Es kommt dann auch wieder zu gegenseitigen Blockaden. Nicht aus bösem Willen, sondern schlicht ergreifend aufgrund von Nichtwissen, was der andere Akteur macht. Und das kann nicht Ziel und Zweck der Sache sein.
Ja, das erfahren wir auch immer wieder, gerade im Kontext der Wärmeplanung. Da ist ja sozusagen im Gesetz auch verankert, dass bestimmte Akteure frühzeitig eingebunden werden sollen. Und das passiert natürlich auch nicht in voller Gänze immer und überall, um das mal so ein bisschen diplomatisch zu formulieren. Daher fühle ich das sehr, wenn ich mit unseren Mitgliedsunternehmen spreche. Weil Sie eben den Dialog auch noch angesprochen hatten, welche Rolle oder den Dialog unterschiedlicher Akteure miteinander, welche Rolle spielen denn die dezentralen Energieversorgungslösungen, die unter anderem Contracting-Modelle, für die wir ja als Verband uns auch stark einsetzen und Quartierskonzepte natürlich?
Also welche Lösung vor Ort sinnvoll ist, das muss tatsächlich vor Ort entschieden werden. Wir sind ein großes Flächenland. Das heißt, wir haben häufig, sind dezentrale Lösungen einfach sinnvoll, weil ich dann viel besser auf die Gegebenheiten vor Ort eingehen kann. Das kann Contracting sein. Das braucht auf jeden Fall auch Quartierslösungen. Wir sind ein stark landwirtschaftlich geprägtes Land. Auch da gibt es nochmal andere Voraussetzungen. Die Frage, wo große Verbraucher sind, wo vielleicht auch diejenigen sind, die Wärme abgeben können. Also ich bin große Freundin davon, lokal zu gucken, was vor Ort gebraucht wird. Und ich würde sagen, auch in der jetzigen Zeit sehen wir auch, dass dezentrale, kleinere Lösungen auch sicherer sind. Wenn wir über Resilienz in diesem Bereich reden, dann sehen wir zum Beispiel mit Blick auf die Ukraine, dass die großen zentralen Energieknotenpunkte große Angriffsziele sind und man auch dort beginnt, stärker auf dezentrale Lösungen zu sein, schlicht und ergreifend, um resilienter zu sein. Manche Leute halten einen ja immer so ein bisschen für paranoid, aber ich glaube, dass auch diesen Punkt wir heutzutage mitdenken müssen, wenn wir in diese Planungen gehen. Große zentrale Lösungen sind im Zweifelsfall einfache Ziele. Das heißt, wir brauchen dezentrale Lösungen, wir brauchen Redundanzen, auch das ist notwendig. Und all das muss ja zusammen eingeplant sein. Und da ist es sehr sinnvoll, lokal zu gucken, was ist vor Ort verfügbar, was kann ich vor Ort im Zweifelsfall auch schneller ersetzen, ist deutlich sinnvoller für eine gute Energie- und Wärmeplanung in den Regionen.
Ja, wir haben das ja auch in Berlin gesehen, als es da den großen Stromausfall gegeben hat. Da wäre sicherlich an der einen oder anderen Stelle eine dezentrale Infrastruktur deutlich besser gewesen, um die Bewohnerinnen und Bewohner der Häuser wieder schnellstmöglich mit Strom zu versorgen oder gar nicht erst in die Situation kommen zu lassen, dass es eben einen Riesenstromausfall gegeben hat. Das stimmt schon. Da gibt es ja viele.
Und wir haben ja jetzt eine Riesenchance dadurch, dass wir sozusagen sowohl im Wärme- als auch im Strombereich umplanen und neu denken müssen. Dass wir genau diese Sachen, diese Fehler vielleicht der Vergangenheit nicht mitmachen. Dass wir uns einfach da auch ehrlich machen, wie wir es sinnvoll und sicher aufstellen können und dass man da neue Wege gehen muss. Die Chance müssen wir jetzt aber nutzen.
Absolut. Den Zeitpunkt sehe ich auch für richtig. Wir können uns das, glaube ich, nicht leisten, noch ein paar Jahre zu warten. Um diese Infrastrukturen zu stärken und vielleicht auch neue Lösungen zu etablieren, da braucht es ja auch Fördermittel unter anderem. Wo sehen Sie denn zusätzlichen Handlungsbedarf bei den Landesprogrammen, die vielleicht schon bestehen, die man ergänzen kann oder neue, die man hinzufügen kann, um eben das Thema kommunale Wärmeplanung, Contracting, Wärmenetze, Energieeffizienz und so weiter zu stärken in Mecklenburg-Vorpommern?
Also es sind vor allen Dingen für uns drei Punkte. Wir schlagen einmal vor einen Landesklimafonds, der die Einnahmen aus erneuerbaren Energien auf landeseigenen Flächen für kommunale Klimaschutzmaßnahmen nutzbar macht. Dann einen Landesrisikofonds für die Entwicklung kommunaler Wärmeprojekte, insbesondere für Geothermie bei industrieller Abwärme, aber wirklich dann zu gucken, was brauchen Kommunen vor Ort? Denn auch das müssen wir feststellen, die finanzielle Situation der Kommunen ist eben nicht gut und da braucht es auch bei diesem Thema nochmal zusätzliche Unterstützung. Und es braucht eine starke Beratungs- und Fördermittelstruktur für die Landesenergie- und Klimaschutzagentur, damit eben auch Kommunen überhaupt wissen, wo sie denn noch weitere Unterstützung bekommen können, weil auch das ist nicht überall gleich ausgeprägt. Es geht darum, dass wir auch kommunale Energieunternehmen bei der Transformation unterstützen. Da sehen wir sowas wie zinsvergünstige Darlehen, Landesbürgschaften, Risikobesicherungen für frühe Planungsphasen, Projektentwicklungszuschuss. Also ich glaube, wir können unsere Kommunen hier nicht damit allein lassen mit dieser Aufgabe, sondern da müssen wir als Land die Unterstützung geben. Wir alle profitieren ja davon. Es geht ja darum, sichere, bezahlbare Energie und Wärme für unsere Bürgerinnen und Bürger zu haben. Und das ist ja auch eine Frage von Vertrauen in den Staat, ob wir es schaffen, diese Herausforderung auch wirklich gemeinsam anzugehen. Und das ist unsere Verantwortung.
In 5 Jahren wird die Wärmewende bzw. die Energiewende beides sicherlich noch nicht vollzogen sein, auch nicht in Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben das ja am Anfang unseres Gesprächs auch erwähnt, dass hier nicht nachgeschärft wurde, sondern zurückgeschraubt wurde auf Seiten der aktuellen Landesregierung, was auch das Klimaziel angeht. Von daher die Frage an Sie nochmal konkret, woran würden Sie denn in 5 Jahren festmachen, dass Sie vielleicht nicht erfolgreich waren, weil wir noch nicht am Ende sind, aber auf dem richtigen Weg und sie sozusagen an bestimmten Punkten messen könnten, ja, das haben wir gut gemacht, hier wird die Wärmewende am Ende dann auch ein Erfolg, vielleicht sogar doch wieder 2040, wenn man merkt, dass wir doch ambitionierter sein können.
Also eines, also es wäre wirklich gut, wenn wir 28 alle Kommunen die Vorgaben für die kommunale Wärmeplanung erfüllt haben und vielleicht auch in der Umsetzung bereit sind, dass eben der Landesklimafonds und ein Landesrisikofonds aktiv arbeiten, also dass wir sie wirklich aufgesetzt haben und die Wärmewende unterstützen. Ich glaube, ein größter Erfolg wäre es tatsächlich, wenn beim Thema Wärme nicht mehr nur polemisch über das Rausreißen von alten Heizungen gesprochen wird, sondern schlicht und ergreifend man sich hinsetzt und ganz nüchtern durchrechnet und feststellt, was denn vor Ort das Günstigste ist. Und das sind eben meistens die neuen Lösungen. Und dass das dann ideologiefrei dann auch umgesetzt wird. Denn wir müssen es ehrlich machen, diese Angst vor Veränderung, die verstellt häufig einfach den Blick vor dem, was da doch lokal am besten wäre. Und da bin ich grundsätzlich dafür, rational auf die Zahlen gucken. Ich bin von Hause aus Betriebswirtin. Im Zweifelsfall setze ich das durch, was ich rechne. Aber dafür braucht es eine nüchterne Betrachtung. Und das gilt auch für die Wärme. Und vielleicht noch ein Punkt. Gerade mit Blick auf soziale Härten, die gibt es ja auch, dass die Lösungen, die dann vor Ort gefunden sind, auch wirklich dann sozial verträglich sind. Aber das ist auch mit eben dann unsere Aufgabe. Die Bundestagsfraktion spricht ja auch über das Thema Social Contracting, wie man also über längere Laufzeiten etc. das wirklich auch für alle gut sinnvoll gestalten kann. Wichtig ist, dass wir vor Ort die Lösungen haben, die für die Menschen am besten sind, auch in Zukunft.
Das ist fast schon ein schönes Schlusswort, aber eine letzte Frage habe ich noch an Sie, nämlich ganz persönlich. Was wünschen Sie sich denn für die Landtagswahl 2026 in Mecklenburg-Vorpommern, die ja am 20. September diesen Jahres, wie gesagt, stattfindet?
Also ich wünsche mir natürlich, dass am Ende dieses Abends wir Bündnisgrüne im Landtag vertreten sind, weil dann gibt es eine stabile demokratische Mehrheit, die auch zusammenarbeiten kann. Politik macht man, weil man gestalten will. Also ja, ich hoffe sehr, dass wir dann auch in eine Landesregierung eintreten können. Ich wünsche mir vor allen Dingen aber, dass jetzt der Wahlkampf fair unter den Demokratinnen und Demokraten abläuft, dass wir konstruktiv miteinander arbeiten und hinterher dann auch gut und vertrauensvoll miteinander zusammenarbeiten können.
Vielen Dank. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und alles Gute.
Vielen Dank.
So, hallo und herzlich willkommen, Herr Waldmüller, Mitglied im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern im schönen Schweriner Schloss. Ich freue mich sehr, dass wir gleich miteinander sprechen dürfen. Nochmal für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, die am 20. September diesen Jahres vor der Tür steht. Und eben auch einzelne Mitgliedsunternehmen, die in Mecklenburg-Vorpommern eben ansässig sind. Von daher freuen Sie sich und ich mich sicherlich über das, was wir gleich von Herrn Waldmüller zu hören bekommen, wie seine Pläne aussehen für die nächste Legislaturperiode und was uns sonst noch so erwartet. Vielleicht 2, 3 Sätze noch kurz zu Ihnen. Sie sind, wenn ich richtig informiert bin, seit 2006 im Landtag. Das ist eine ziemlich lange Zeit und Sie haben auch schon viele unterschiedliche Ämter und Funktionen inne gehabt und durchlebt. Und ich freue mich darüber, dass Sie Zeit haben, mehr über Sie zu erfahren und würde Sie bitten, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu sich zu sagen. Sie sind ja auch unter anderem energiepolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, erstmal schönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin seit 2006 im Landtag und mache seit 2006 auch im Fachbereich Wirtschaft. Energie ist ein bisschen später dazugekommen. Das ist dazugekommen, als unser jetziger Spitzenkandidat Daniel Peters seine Aufgaben aufgeben musste, weil er dann Fraktionsvorsitzender geworden ist. Und seitdem mache ich Energie mit, sind aber auch schon jetzt knapp 5 Jahre, die ich das dazu mache. In der Tat hatte ich die unterschiedlichsten Funktionen, von den Sprecherfunktionen bis zum parlamentarischen Geschäftsführer, bis zum Fraktionsvorsitzenden. Ich war Generalsekretär unserer Partei, also alles durchgemacht. Und insofern, jetzt bin ich aber ganz normaler fachpolitischer Sprecher und zuständig auch für die Energiefragen. Genau.
Sehr schön. Ich würde auch direkt reingehen wollen und mich interessiert als nächstes aus Ihrer Perspektive, was denn die 3 größten energiepolitischen Versäumnisse der aktuellen Legislaturperiode in Mecklenburg-Vorpommern sind und das insbesondere mit dem Blick auf die Bereiche Gebäude, Wärme und vielleicht kommunale Energieversorgung.
Ich würde vielleicht eins vorausschicken wollen, dass natürlich die Rahmenbedingungen im Wesentlichen vom Bund durch die Gesetzgebung gemacht werden, also insbesondere Gebäudeenergiegesetz oder das Wärmeplanungsgesetz, was wir dann in der Umsetzung sind. Und wenn ich jetzt da resümiere, was sind denn die aus unserer Sicht die größten Fehler? Ja, wir sind natürlich unzufrieden mit der Energiepolitik der Landesregierung. Wir sind aber auch Opposition und dürfen das sein. Aber wenn wir jetzt fragen nach den 3 wichtigsten oder nach dem, wenn Sie jetzt fragen nach den Versäumnissen, so hatten Sie es gesagt, nach den Versäumnissen, dann würde ich erst mal sagen, dass vom Grundsatz her sind wir der Auffassung, dass Kommunen und Dienstleister frühzeitig verlässliche Rahmenbedingungen brauchen. Das ist notwendig dann. Und in Mecklenburg-Vorpommern haben wir unendlich lang gebraucht, bis wir die Verordnung, also diese Wärmeenergieausführungsgesetz, also diese Umsetzung des Bundesgesetzes im Land Mecklenburg-Vorpommern, dass wir das extrem spät aufgesetzt haben. Und dieses jahrelange, würde ich schon mal sagen, dieses jahrelange Zögern, vor allem bei den Kommunen, also wenn ich die Kommunen angucke, die, ich sage mal, bis 10.000 Einwohner haben, haben sich die lange, lange Zeit im luftleeren Raum bewegt. Und das war, glaube ich, eines der großen Versäumnisse, da nicht schneller gehandelt zu haben. Die Folge ist natürlich, dass wir dann wichtige Wärme- und Quartierkonzepte mangels gesetzlicher Grundlagen konnten also nicht finalisiert werden. Und das würde ich als das eine nennen. Und das andere ist, was mich persönlich immer sehr, sehr stört, ist, dass man die Bereiche, weil wir sind ja, ich sage mal, wir sind ja in Bezug auf Windstrom, sind wir ja im Bundesvergleich, sind wir da ganz vorne dran oder sind sogar ernster. Aber was wir nicht geschafft haben, dass wir den Strom, den wir erzeugen, in Wärme- oder Gebäudesektor, also regional umsetzen konnten. Das ist nicht gelungen. Das ist eher gelähmt. Und dadurch haben wir einen riesen Genehmigungsstau bei Energieprojekten, die eigentlich damit verhindert wurden, dann, dass wir eben diesen regionalen Ökostrom effizient in dezentrale Nahwärmenetze fließen können. Das und als letztes würde ich als Versäumnis dass die Kritik, die wird immer wieder lauter, das haben wir auch, wenn ich im Landtag die Anträge von der Regierung sehe, da ist immer eine Priorisierung auf das Fernwärmenetz. Und ich glaube, das ist eben falsch, weil wir reden immer von Technologieoffenheit und allem drum und dran. Und deswegen ist es schon gut, wenn wir auch dezentrale, private, finanzierte Contracting-Modelle im ländlichen Raum mit auf den Weg bringen. Und das wird durch die Konzentration aus Fernwärmenetz dann übersehen. Da hätte man vielleicht rechtliche Rahmenbedingungen schaffen müssen, dass das von Haus aus mit abgewogen wird. Ich denke mal, das sind die 3 Versäumnisse, die Sie als auch, ich sage mal, Felix, auch interessieren dürften dann. Und so wie ich das gesagt habe, wenn ich sage, das ist ein Versäumnis. Das ist aber auch dann gleichzeitig das, was wir ändern möchten.
Gerade so die dezentrale Nutzung von Strom dann eben auch im Quartier zur Erzeugung von Wärme ist auf jeden Fall ein Thema, ja, was uns da stark beschäftigt.
Ja, das muss ein Standortvorteil werden und nicht ein Nachteil. Ne? Ja.
Das sehe ich auch so. Hier könnte man das Potenzial in jedem Fall stärker nutzen.
Ja.
Sie haben das ja schon angedeutet, also die Gestaltungsmöglichkeiten, die Sie als Land haben, als Land Mecklenburg-Vorpommern. Welche sind das aus Ihrer Sicht und welche wollen Sie bzw. die CDU in der kommenden Legislaturperiode denn konsequent nutzen?
Ich glaube, dass wir auf jeden Fall Nachbesserungen in der Landesgesetzgebung brauchen, in der kommunalen Wärmeplanung. Ich glaube, dass wir da ganz klare Fristen und Leitfäden brauchen. Das heißt, die Landesverordnung könnte praxisnah verbindliche Leitfäden für Kommunen eben ergänzen. Das ist das eine. Dann würden wir gerne eine Entbindungspflicht verankern, sodass also von Beginn an zwingend bei der Konzepterstellung der Wärmeplanung, Contracting, Anbieter und so weiter, Wohnungsbaugenossenschaften, Energiedienstleiter mit berücksichtigt werden müssen und nicht diese Priorisierung möglicherweise oder ideologische Priorisierung, was auch immer dahinter steckt. Das hatte ich ja vorher gesagt, dass es das ganz wichtig ist, dass man das von Haus aus nicht ausschließt, dass es auf jeden Fall zwingend geprüft wird. Und das ist eine rechtliche Vorgabe, die man dann einbahnt, damit das eben stattfindet dann. Ne? Und die landesrechtliche Vorgabe lässt sich auch festlegen, dass bei der Wärmeplanung dezentrale Quartierskonzepte und Gebäudenetze rechtlich und planerisch als gleichwertige, aber das wiederholt sich erst, als gleichwertige Option zur klassischen Fernwärme geprüft werden müssen. Also das ist die Absicht, die wir dann vorhaben. Das andere ist ganz klar, Bürokratie ist der Wahnsinn, Genehmigungsdauer ist nicht mehr normal. Das heißt, dieser Abbau der bürokratischen Hürden in diesen ganzen Genehmigungsformen, Beschleunigung der Genehmigungsformen, beispielsweise durch wenigstens nochmal digitalisierende, konsequenten Digitalisierung von Anträgen und. Das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, damit da etwas vorwärts gehen kann. Und Sie haben mal gefragt, was wir im Land noch ändern können. Also vom Land, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir, um eben auch bei dem Contracting weiterzukommen, dass wir flankieren, durch Förderungen, gerade die Planungsphase von bei kleineren Orten, also ich sprach ja vorhin von unter 10.000, dass wir die da nicht allein lassen, dass wir sie entlasten. Ich kann mir vorstellen, dass wir Ausfallbürgschaften geben, wenn es irgendwo ein Restrisiko gibt und so weiter. Sowas kann man alles, denke ich mal, nachregulieren, wäre auch zwingend notwendig, damit wir so ein bisschen auch nicht nur vorankommen, sondern auch verdammt schneller werden dann. Ne?
Ja, das sind wirklich wichtige Punkte, die Sie hier ansprechen, die mir auch immer mal wieder vorgelegt werden, auch wenn das Thema Finanzierung vor der Tür steht, gerade in diesen kleineren Kommunen. Ja, das ist ja wirklich, also einige Banken sträuben sich da ja wirklich Projekte zu finanzieren, die unter 2 Millionen Euro Invest liegen und davon haben wir aber ganz schön viele. Von daher sind das wirklich auch Punkte, die ich sehr erfreulich finde. Was mich auch zur nächsten Frage führt, welche Rolle Contracting, Quartierskonzept und Wärmenetz in Ihrer energiepolitischen Agenda denn spielen? Da haben Sie ja im Prinzip jetzt eben schon Teile benannt, aber ich möchte Ihnen trotzdem nochmal die Möglichkeit geben, wenn Sie da noch ergänzen wollen, da was nachzulegen.
Also ich will vielleicht eins vorausschicken, das begleitet uns diese ganze Legislatur schon. Für uns als klimapolitisches Ziel ist natürlich CO2 und so weiter, das sind die bundespolitischen Ziele, die wir natürlich mit einhalten werden, aber entscheidend fürs Land ist, dass die Energiepreise für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen, dass wir diese senken müssen, wollen, dass die Lebens- und Standortkosten für die Bürger hier bei uns eben reduziert werden und gleichzeitig aber der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangeht und aber dann gleichzeitig wieder auch die Akzeptanz dazu. Sie wissen das vielleicht, was es bei uns bei der Windenergie bedeutet, in puncto Akzeptanz. Das ist schon grenzwertig, was momentan in Mecklenburg-Vorpommern in Bezug auf Akzeptanz beim Bürger dann läuft. Und wenn wir dann eben die Versorgungssicherheit und die Netzstabilität gewährleisten wollen, setzen wir oder müssen wir auf regionale Energieproduktion und auf den regionalen Verbrauch eben setzen. Das heißt Selbstversorgungsmodelle, Energiesharing-Konzepte. Nur so bleibt die Wertschöpfung dann auch vor Ort. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Dann, ja, das ist, glaube ich, auch ein Steckenpferd von Ihnen, aber vernünftig ist und da muss man nur einen gesunden Menschenverstand haben, dann kommt man auch zu keinem anderen Ergebnis. Diese integrierten Quartierskonzepte sowie dieser zielgerichtete Ausbau und die Modernisierung von Wärmenetzen, das ist eigentlich das Rückgrat einer effizienten kommunalen Wärmeversorgung. Dadurch können wir die lokalen Energiequellen wie Geothermie, das ist uns auch wichtig, Geothermie, ganz Mecklenburg-Vorpommern ist ja sozusagen in dieser Platte sozusagen geothermiefähig, so gibt das Gutachten her, oder Biogasanlagen, gebündelt und verlustarm wollen wir das eben dann nutzen. Und gerade was Geothermie und Biogas angeht, wollen wir flexible, grundlastfähige Erzeuger regulatorisch und finanziell auch stärken, um eben eine verlässliche Wärmeversorgung vor Ort optimal auch unterstützen zu können. Also das gehört für uns mit dazu, nicht nur immer diese Fernwärme und was weiß ich was alles, sondern das, was wir schon haben, wo wir eigentlich mitführend sind, das wollen wir als Grundlastträger so örtlich, dezentral unterstützen. Und zum Schluss das Contracting ist natürlich ein Umsetzungsinstrument, das Kommunen erleichtert oder auch Wohnungsbaugesellschaften, Unternehmen, das Inwell und modern und effizient das passende Energiesystem für sich eben rauszusuchen, unüberwandbare Einstiegshürden, was ja oftmals da sind, zu realisieren, gerade aus finanzieller Sicht, gerade bei den Kommunen. Und wir haben in Mecklenburg-Vorpommern, was das angeht, eine schwierige Situation. Die Kommunen sind allesamt unterfinanziert. Und das Land Mecklenburg-Vorpommern, unsere jetzige Regierung, hat es geschafft, dass wir ab 2028 1,1 Milliarden Schulden ohne Rücklagen und Reserven haben. Das heißt, es ist also kein Geld da, das Land ist pleite. Und gerade dann ist ja die Frage, gerade bei öffentlichen Gebäuden und so weiter, ob man da nicht ins Contracting einsteigt und somit auch finanzielle Reserven dann eben schont. Also das ist, denke ich mal, das soll so gewesen sein von dem, was Sie jetzt gerade gefragt haben, ja.
Ja, ich glaube, gerade letzterer Punkt, ne, durch das Einspar-Contracting können dann eben die Betriebskosten in den Gebäuden der Landesverwaltung gesenkt werden und dadurch trägt sich dann ja das Invest wieder, das stimmt. Stark nachgefragtes Geschäftsmodell von Kommunen. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt Förderung zu sprechen kommen. Wo sehen Sie denn zusätzlichen Handlungsbedarf durch Landesprogramme? Sie haben auch immer wieder in den Antworten das schon angeschnitten, wo Sie unterstützen wollen. Haben Sie da vielleicht noch ein, zwei Punkte, die Sie hier erwähnen möchten?
Was wir jetzt schon in wie vielen Anträgen, wir haben ja im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, vergeht ja keine Sitzung ohne energiepolitische Punkte dann. Und wir haben regelmäßig, ist für uns die Geothermie, weil wir eben so ein großes Potenzial haben, ist für uns schon entscheidend, beziehungsweise es ist unterrepräsentiert. Wir haben zwar Standorte, Neustadt-Glewe oder Wahren, wo Geothermie seit Jahren genutzt wird, aber das Potenzial, das darin steckt, das wird nicht gehoben. Es gibt Studien und dann wurde noch eine Studie gemacht und noch eine Studie gemacht. Und wir haben gesagt, Mensch, lasst uns doch im Haushalt verankern. Jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Weil dieses finanzielle Risiko, das Fündungsrisiko bei Geothermie ist relativ hoch. Und da haben wir eben vorgeschlagen, und das würden wir dann sofort machen, wir haben es auch des Öfteren im Haushalt beantragt, ist aber immer abgelehnt worden, dass wir sozusagen dieses finanzielle Risiko absichern durch einen revolvierenden Fonds. Also diejenigen, die Probe bohren und haben dann Pech sozusagen, die sollen daraus was kriegen. Sind sie erfolgreich, bezahlen sie sozusagen das wieder zurück, sodass wir einen revolvierenden Fonds, das gibt es in anderen Bundesländern, gibt es das erfolgreich. Ich glaube, in Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen gibt es das erfolgreich, diese Modelle. Nur wir, das Land mit den höchsten Potenzialen, wir schlagen das aus. Es ist für mich unverständlich, Das müssten wir, denke ich mal, sofort angehen dann. Ich glaube, wir könnten auch unabhängig von dem, was Sie gesagt haben, zu Zuschüsse in der Planungsphase für kleinere Kommunen oder diese Ausfallbürgschaften, wir könnten, glaube ich, auch Förderprogramme für Großspeicherprojekte oder hybride Energieanlagen oder für den Ausbau von grünem Wasserstoff mit auflegen. Das, glaube ich, ist auch noch wichtig. Und das Letzte, ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass wir ja die kommunale Versorgungsstruktur und Wärmenetz brauchen, planbare Rahmenbedingungen da. Und ich glaube, dass wir die Förderverfahren, das hatte ich aber schon erwähnt, komplett digitalisieren müssen, vereinfachen müssen, damit Kommunen und Contracting-Partner schnell und unbürokratisch agieren können. Ich glaube, das ist ein Handlungsbedarf, das fasst das ein bisschen alles zusammen, was ich vorhin sagte, um eben ganz gezielt da auch vorwärts zu kommen. Ich glaube, das sind auch die wichtigsten Punkte, um eben diese, was Sie, eingangs haben wir über die Versäumnisse gesprochen, um diese Versäumnisse auf die richtige Spur zu bringen. Ich glaube, da würden wir schon nicht verkehrt liegen dann.
Ja, Sie haben das auch mehrmals erwähnt, das Stichwort langfristige Stabilität ist wirklich sehr wichtig und auch die Beschleunigung und Digitalisierung der Förderverfahren. Gerade auf Bundesebene stellen wir bei der BEW immer wieder fest, dass einzelne Mitgliedsunternehmen 6 bis 12 Monate auf einen Zustellungsbescheid warten. Das führt dazu, dass hohe Vorfinanzierungszinsen bei der Bank eben anfallen und das verteuert Kredite einfach oder Projekte einfach künstlich. Und das sind ja Themen, die Sie mit Ihren Punkten diesen Punkten wollen Sie begegnen, das wollte ich sagen, begegnen ist das Wort. Und damit auch ein Stück weit mehr Geschwindigkeit und Planungssicherheit in die Sache bringen.
Wenn ich Ihnen da kurz ins Wort fallen darf, das ist ja leider, dass Sie müssen ja vom Unternehmen oder vom Unternehmer aus, wir sind ja sehr wirtschaftsnah und wissen und reden jeden Tag mit der Wirtschaft. Und die Wirtschaft sagt uns ja, wo es klemmt und wo es hapert und so weiter. Und diese Vorgänge, diese wirtschaftlichen Vorgänge sind in der Politik oftmals nicht vorhanden dann, weil es sind eben Politiker, die, ich selber bin jahrelang Unternehmer gewesen, auch heute noch, und deswegen kenne ich die Denke und die Notwendigkeiten aus der Wirtschaft heraus. Und das sollte man, wenn man vorankommen will, sollte man auf die Wirtschaft hören.
Woran würden Sie denn in 5 Jahren festmachen, dass die Wärmewende in Mecklenburg-Vorpommern ein Erfolg gewesen ist, beziehungsweise welche konkreten Ziele möchten Sie bis dahin erreicht haben?
Also ich glaube, dass das, was ich schon gesagt hatte, was die Bezahlbarkeit angeht, dass wenn die Lebens- und Standardkosten, das, was ich alles gesagt habe, Lebensstandardkosten, die Akzeptanz war, insbesondere Energiepreise für die Bürgerinnen und Bürger und vor allem für die Unternehmer, wenn diese spürbar gesunken ist, das ist ein Aspekt eines Gelingens. Das zweite ist, wenn wir schaffen, erneuerbare Energien zu einem echten, wirklichen Standortvorteil zu machen. Das heißt, bei den Gemeinden und Anwohnern durch direkte Gutschriften und Beteiligung, dass die finanziell auch profitieren. Das erhöht die Akzeptanz. Ich glaube, dass wir eine regionale Wertschöpfung, das ist immer wieder das Credo. Wir müssen die Energie, die wir selber erzeugen, die müssen wir auch regional eben verbrauchen. Und das Letzte ist dann auch Effizienz und Tempo. Wenn wir also Genehmigungsverfahren dann, was ich sagte, tatsächlich eben dann auch beschleunigt haben, nur einen Bruchteil der Zeit brauchen, die wir heute brauchen. Wir sind der Auffassung, Industrie folgt dem Strom. Und wenn es dann auch dazu führt, dass wir energieintensive Unternehmen eine Ansiedlung finden, dann ist für mich diese Wärmewende in Mecklenburg-Vorpommern gelungen.
Vielen Dank. Das kann man fast schon so stehen lassen. Ich möchte Ihnen trotzdem noch die allerletzte Frage stellen für unser Gespräch, auch wenn ich mir die Antwort sicherlich denken kann. Was wünschen Sie sich denn persönlich für die Landtagswahl 2026 in Mecklenburg-Vorpommern?
Das wird natürlich jetzt nicht mehr so unbedingt fachgerecht, sondern das wird jetzt schon ein bisschen politisch, weil Sie fragen mich als Politikwechsel, als Politiker. Und es ist natürlich logisch, dass wir in erster Linie während unserem Politikwechsel wünschen. Das ist das oberste Ziel, was wir dann haben, damit auch wirtschaftlich Wirtschaft und die die Machbarkeit von wirtschaftlicher Dynamik, dass das auch Berücksichtigung findet. Wir haben eine rot-rote Landesregierung, die halt sehr, sehr ideologisch geprägt ist und nicht von unbedingt von Notwendigkeit und klaren Sachverstand, sondern eher von Ideologie. Und das hat noch nie dazu geführt, dass was Sinnvolles dabei rauskommt. Deswegen kann diese Regierung, wünschen wir uns zu sehr, dass wir, wenn wir die Potenziale haben, die wir haben, Potenziale heben wollen, die wir haben, dass wir einen Energiewechsel, sehen Sie, sind wir schon, Politikwechsel natürlich hinkriegen. Ich glaube, dass wir als CDU schon in unserem Programm und unserem Vorhaben, so wie es auch dargelegt haben, die richtigen Weichenstellungen haben. Einen gesunden Menschenverstand und keine Ideologie. Ich glaube, das ist die Maßgabe. Deswegen, das wünsche ich mir, dass wir eine Regierung, wenngleich es wirklich momentan laut jetzigen Umfragen sehr, sehr schwierig werden wird, dass wir aber diesen Wechsel hinkriegen und dass wir diese Ideologiefreiheit und die Bevorzugung von Wirtschaft und Energie in dem Sinne, wie ich sie genannt habe, dann auch umsetzen können. Das ist für uns das Wichtigste eigentlich, die Schwerpunktlegung auf Wirtschaft. Wir brauchen, ich wünsche mir persönlich, ich bin Wirtschaftspolitiker, energiepolitischer Sprecher, ich glaube, dass die Wirtschaft das A und O ist. Sie ist der Garant dafür, dass die Bevölkerung sichere Arbeitsplätze hat und eine Zukunft hat. Wenn aber unsere Unternehmen Zukunft haben möchten oder haben müssen, dann brauchen wir mehr Wertschöpfung, wir brauchen mehr Innovation. Wir müssen zusehen, dass wir Produktivitätssteigerung durch Innovationen bei unseren Unternehmen generieren. Wir brauchen Digitalisierung, die Anwendbarkeit von Digitalisierung und die KI und die Anwendung der KI-Unternehmen. Und das ist mein größter Wunsch als wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher. Wenn wir Rahmenbedingungen schaffen können, nach einem Politikwechsel für das Land Mecklenburg, für die Bevölkerung bei uns mit den Zielen, dann wäre ich persönlich sehr, sehr glücklich.
Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg, alles Gute. Das war Wolfgang Waldmüller von der CDU. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung und alles Gute.